Lieben, einen wunderschönen Abend. Es ist wirklich schön, euch wieder zu sehen. Es war ein bisschen warm heute. Es war ein bisschen warm die letzten Tage während meiner Vorbereitungen. Aber ich bin froh, hier zu sein. Was soll ich sagen? Froh und gespannt darauf, was da alles steckt in dem Bekenntnis heute. Aber lasst uns zuerst beten und damit anfangen. Herr, wir sind hier gekommen heute Abend und wir danken dir. Ja, wir sind dankbar für den Tag, den du für uns reserviert hast, für unsere Ruhe. Damit wir in dir ruhen können. Ruhen im Werk Christi. Herr, bitte segne uns, wenn wir über unser eigenes Herz nachdenken, über unser eigenes Leben, damit wir uns freuen darüber, wie du uns von der Sünde erlöst hast, und wie wir uns von der Sünde zu dir hinwenden, ja, umkehren können. Ja, hilf uns bitte, Vater, diese Dinge nicht nur zu verstehen, sondern sie auch umzusetzen in unseren Herzen und unseren Taten, dass wir wahrhaftig in der Art und Weise, wie wir umkehren und uns dir zuwenden, auch leben können zu deiner Ehre. Danke, Vater, für diese Stunde. Und segne uns alle in Jesu Namen. Amen. Ich muss sagen, schon von Anfang an interessant, Kapitel 15 von der Umkehr zum Leben. Das ist ein Satz aus der Heiligen Schrift. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Da erzählt Petrus in Jeruzalem, wie auch Menschen aus den anderen Völkern das Wort Gottes angenommen hatten und auch getauft worden sind. Und dann heißt es in Vers 18, als sie das aber hörten, sie waren anfänglich ein bisschen in Unruhe, geht das so einfach so mit all diese heidnische Volken, werden die dann getauft? Dann beruhigten sie zich. Sie priesen Gott und sprachen, dann hat Gott also auch den Nationen, die Buße, oder wie man auch übersetzen kann, die Umkehr, dann hat Gott auch die Umkehr zum Leben gegeben. Und genau das wird hier in 6 Abschnitten unterteilt. Ich lese den ersten Abschnitt. Habt ihr allen ein Westminster-Bekenntnis dabei? Ja? Ja, das meiste wird auch schon auf dem Beamer zu sehen sein. Erster Abschnitt, die Buße zum Leben ist eine evangelische Gnadengabe. Die Lehre, die durch jeden Diener des Evangeliums gepredigt werden muss, ebenso wie der Glaube an Christus. Also, ich weiß jetzt wieder, was mein Job ist. Jeder Diener muss das so machen. Eine evangelische Gnadengabe, die durch jeden Diener des Evangeliums gepredigt werden muss. Nicht nur der Glaube, auch die Buße. Und was hier bei den Westminster im Blick ist, ist zum einen die Ablehnung des römischen Missverständnisses von Buße als Buswerken tun. In der Zeit der Reformation war das Buswerken tun. Ihr kennt das alle, vielleicht auch hier in Österreich ganz gut, Buswerken tun als eine Wiedergutmachung. In Gebet, in Spenden, Almosen, hat man damals gesagt. Oder
Pilgern.
Genau. Kann man das auch auf eine evangelische Weise? Ich glaube schon, hè? Gut, Pilgern hört auch dabei. Alles, was man da machte, vielfach auch, das muss ich auch sagen, vielfach in Verbindung mit dem Empfang des Bußsakraments. Im Beichtstuhl. Also das lehnen sie ab. Aber darüber gehe ich weiter nicht. Positiv geht es darum, das biblische Verständnis von der Umkehr durchzusetzen, als Abkehr von der Sünde, nicht als ein Werk, das zur Gnade führt, sondern als ein Geschenk, das vom Gott der Gnade gegeben wird. Interessant, die Bibel nennt Gott der Gnade. Und daarom sagt das Bekenntnis, Buße zum Leben ist eine evangelische Gnade. Bitte, bitte, meine Lieben, bitte behalte das. eine evangelische Gnade. Und sie ist bei der Verkündigung des Evangeliums genauso wichtig wie die Verkündigung des Glaubens. Die Lehre hiervon soll gepredigt werden von jedem Diener des Evangeliums, ebenso wie die des Glaubens an Christus. Und die Argumentation der Westminster lautet hier ganz klar, dass wir zwar durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden, dass es aber keinen Glauben an Christus gibt, der zur Rechtfertigung führt, der von der Umkehr zum Leben getrennt ist. Die hören zusammen. Trennen, das gibt es nicht. Glaube und Buße qualifizieren sich sozusagen gegenseitig. Sie gehören auch wie Glaube und Liebe zusammen. Ja, Luther hat das so schön gesagt, allein durch den Glauben. Aber der Glaube bleibt nicht allein. Der dient durch die Liebe. Und das wird deutlich in dem, was Sie im zweiten Abschnitt sagen. Der beschreibt sowohl die Quelle als auch das Charakter der wahren Umkehr. Wie sieht das aus? Ich lese. Paragraph 2. Durch die Buße trauert und hasst. Starker Ausdruck. Hè? Durch die Buße trauert und hasst der Sünder seine Sünde, indem er nicht nur die Gefahr sieht und empfindet, die von ihr ausgeht, sondern auch ihren Schmutz und ihre Widerwärtigkeit, wie sie der heiligen Natur und Gerechtigkeit des Gesetzes Gottes entgegensteht. Und wie die Barmherzigkeit in Christus von denen erkannt wird, die reuevoll umkehren. Und. Aber oh la la, das ist schon viel in einem Satz, oder? Want ja, es gibt hier manche Punkte zu beachten. Einer davon ist, dass in der Reue sowohl das Sehen als auch das Empfinden, das Fühlen der Sünde enthalten ist. Wir erkennen die Sünde an als Rebellion gegen Gott, aber unsere Anerkennung ist mehr als nur etwas Kognitives. Es ist eine Anerkennung, die auch die Gefühle, die Emotionen, den Willen berührt, aus der Sicht und dem Spüren meiner Sünde. Und darüber hinaus geht es bei der Reue nicht nur um Verstehen und um die Gefühle, sondern dieses Verstehen, das zur Reue gehört, das sieht nicht nur darauf, was die Sünde mir antut, dass die Sünde dass sie so schmutzig und so abscheulich ist, sondern, und jetzt geht es noch ein bisschen tiefer, ich stehe mit meinen Sünden im Widerspruch zur heiligen Natur Gottes und zum gerechten Gesetz Gottes. Jetzt mal Pause. Glauben wir das heute? Verstehen wir das? Warum frage ich das? Karel, ich freue mich, dass du auch hier bist. Wir waren zusammen da auf diesem Konferenz in Wels. Vor ein paar Wochen. Een conferentie der Evangelische Kirche zum Thema Evangelisation, wie geht das heute? Es gab Referaten, alles sehr interessant. Referaten, Diskussionen und Kabarett. Aber auch eine Bibelarbeit. Eine Bibelarbeit über die vier Gesichter der guten Nachricht. Und daarin überlegte die Referentin, dass wir als Christen früher viel über Sünde geredet haben. Das war der erste Gesicht. Aber so meinte sie, das funktioniert heute nicht mehr. Aber, glücklicherweise, wovon wir Menschen immer noch gerettet werden wollen, und darüber kann man reden mit die Leuten, hat sie gesagt, das sind die andere drei. Nämlich Scham, Ohnmacht und Angst. Sonde geht nicht mehr, aber die Leute, Corona, Krieg, Ukraine, Scham, Ohnmacht, Angst ist noch immer da. Für die Westminster aber entsteht wahre Reue nicht aus der Scham über meine Sünde, sondern aus der Erkenntnis, dass meine Sünde im Widerspruch zu Gott steht, dass sie gegen Gott ist. Ware Reue hat also sowohl einen kognitiven als auch einen gefühlsmäßigen Charakter. Nicht nur Scham und Ohnmacht und Angst, sondern auch Einsicht in meine Entfremdung von Gott und die Art meiner Rebellion gegen Gott. Scham und Ohnmacht und Angst, natürlich, die waren auch im Paradies. Aber man kann sagen, das sind sozusagen die Folgen der Sünde. Die Wurzel des Problems ist die Sünde. Und zweiter Punkt, ware Reue wird nicht einfach durch die Verurteilung Gottes wachgerufen, zum Beispiel die Verurteilung, die wir im Gesetz finden, du sollst das nicht machen, aber ich mache es dennoch, sondern sie wird, sagen die Theologen, durch seine Barmherzigkeit in Christus bewirkt, in denjenigen, die Buße tun. Wunderbare Satz. Durch die Barmherzigkeit wird sie gewirkt. Wie hat es Tim Keller, der bekannte, kürzlich verstorbene Pastor in New York gesagt, hat es wunderbar formuliert. Ware Reue, und das hat er immer wieder gesagt, in viele Bücher kann man das finden, ware Reue gibt es, wenn ich verstehe, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe, aber in Jezus geliebter, als ik jemals habe gehofft. Wunderbare Satz. Ik ben zündiger, als ik befürchtet habe. Es geht tiefer als zo. Aber in Jezus auch meer geliebt, als ik jemals gehofft hatte. Dat is die wunderbare Erfahrung van Gottes Gnade im Evangelium, die ons dazu bringt, über unsere Sünde zu trauen und sie zu hassen. Und diese frohe Hoffnung haben, die uns ermutigt, uns von der Sünde abzuwenden, um zu Gott zurückzukehren. Weißt du, der Fehler, um den es hier geht, besteht darin, dass die Scham der Schmutzigkeit und Abscheulichkeit meiner Sünde und die Angst, dass sie gegen die heilige Natur und das gerechte Gesetz Gottes verstößt, wenn das alles ist, was ich empfinde, wo führt das? Wozu führt das? Sehr wahrscheinlich führt es dazu, dass ich weiterhin von Gott weglaufe. Ich versuche vor ihm zu fliehen, weil ich die Folgen meiner Sünde ausschließlich im Hinblick auf sein sicheres Urteil sehe. Und daarom gefällt mir das hier so, das ist wirklich pastoral, wenn die Westminster darauf hinweisen, dass das, was mich zu Gott hinzieht, auch psychologisch, nicht einfach die Entdeckung meiner Sünde in Licht seiner Heiligkeit ist, sondern die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit im Licht des Werkes Jesu Christi. Das ist so eine gute Nachricht. Sind wir nicht? Und die Frucht davon, das geht einfach so, das ist einfach, ich werde fast sagen, automatisch. Die Frucht davon ist eine herzliche Freude, Lust und Liebe, mit ihm auf allen Wegen seiner Gebote zu wandeln. Das heißt, die Rückkehr zu Gott in Christus ist wirklich eine Rückkehr zu Gott und seinen Wegen. Auch das ist für das Bekenntnis ein ganz wichtiger Grundsatz. Die Umkehr, deren Notwendigkeit durch das Gesetz Gottes deutlich gemacht wird, die Umkehr, die evangelische Umkehr, wird in uns bewirkt durch die Wertschätzung der Barmherzigkeit Gottes. Und darum haben die Puritaner, Sie wissen schon, denke ich, die Puritanen haben die Mehrzeit eigentlich geformt auf die Westminster Assembly. Die Puritaner, die haben immer einen Unterschied gemacht zwischen einer evangelischen und einer gesetzlichen Reue. Evangelische Reue ist eine Reue von Hoffnung auf Vergebung geprägt. Gesetzliche Reue ist einfach nur Reue über meine Sünde, weil, ja, ich habe Angst, ich werde verurteilt, ich werde bestraft. Und dann, ja, dann muss ich umkehren. Dabei fehlt die Hoffnung auf Erlösung. Daarbij veelt wiederherstellen en vreugde. En dan paragraaf 3. Zo beabsichtigt en befleißigt zich in allen wegen seiner geboten te wandelen. Obwohl die Buße keinerlei Genugtuung für die Sünde oder Grund für seine Vergebung sein kann, die ein Akt der freien Gnade Gottes in Christus ist, ist sie doch für alle Sünder von solcher Notwendigkeit, dass niemand ohne sie Vergebung erwarten kann. Ja, diese dritte Abschnitt unterscheidet die römische Lehre der Buße von der reformierten Tradition. Obwohl die Buße keinerlei Genugtuung für die Sünde oder Grund für seine Vergebung sein kann. Dieser Satz räumt also mit der Vorstellung auf, dass wir uns durch Reue oder Buße auf die Gnade vorbereiten. Das ist immer die Terminologie im römisch-katholischen Bereich. Man braucht eine Vorbereitung. Und die Reue ist so eine Vorbereitung. Dann kann man endlich, letztendlich die Gnade empfangen. Buße ist nicht als Genugtuung für die Sünde zu beachten. Mit anderen Worten, ich begründe meine Vergebung und Erlösung nicht damit, dass ich mich entweder von meiner Sünde abgewandt habe, oder vielleicht etwas getan habe, um meine Sünde auszugleichen. Die Westminster betonen, es gibt keine Möglichkeit, um selbst meine Sünden auszugleichen oder zu sühnen. Auch wird uns nicht eine Art Tauschgeschäft für unsere Buße vergeben. Nein, Zitat, wir ruhen nicht in der Reue als Genugtuung für die Sünde oder als Grund für seine Vergebung, die ein Akt der freien Gnade Gottes ist. Gnade Gottes in Christus. Aber obwohl unsere Umkehr nicht der Grund unserer Vergebung ist, es gibt auch keine Vergebung ohne Reue. Und das betonen die Westminster biblisch. Schau mal die Beweistexte. Erst Lukas 13, das ist der berühmte Abschnitt über die getöteten Männer aus Galiläa und das Unglück am Teich Siloach. Wo Jesus zweimal sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Wow. Die haben gesagt, ja, diese Leute, ja, aber die haben ganz schlecht gemacht, daarom werden die natuurlijk gestraft. Dan sagt Jesus, nein. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Und das finden wir auch in Apostelgeschichte 17. Das ist Paulus in seiner berühmte Rede auf den Areopag in Athen. Da sagt er, nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, ist schon lieb und barmherzig, hè? Gott hat die Zeit der Unwissenheit, die Leute haben alle gesündigt, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nachdem er übersehen hat, befiehlt er jetzt, Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstehen, er hat den Heiligen Geist gesendet. Beveelt er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Keine Vergebung ohne Buße. Das sind schon ein paar Belegtexte. Aber das entspricht eigentlich auch der Art des rettenden Glaubens, der niemals von echter Umkehr geschieden werden kann. Sonst wäre es kein rettender Glaube. Für die Westminster undenkbar, dass ich mich, sag mal, einerseits ausstrecke, um Jesus Christus, den Sünderheiland, zu ergreifen, ohne gleichzeitig die Sünde loszulassen. Das ist die eine Hand zu Christus und die andere, ich möchte das noch ein bisschen hier halten. Die Sünde, die mein Leben so sehr beherrscht und erfüllt hat. Du kannst nicht gleichzeitig ein Leben in Sünde und ein Leben mit Christus haben. Daher ist die Umkehr genauso wichtig wie der Glaube für die Erlösung. Obwohl sie natürlich eine andere Rolle spielt als der Glaube. Rechtfertigung gibt es aus Glauben allein. Abschnitt 4. Das unterstreicht die Realität der göttlichen Verurteilung auf der einen Seite und die Gewissheit der Vergebung auf der anderen Seite. Ich lese. Abschnitt 4. Wie keine Sünde so klein ist, dass sie nicht Verdammnis verdient, so ist auch keine Sünde so groß, dass sie diejenigen, die wahrhaft Buße tun, verdammen könnte. Hier vermute ich, dass die Westminster damals besonders aan die relativ große Zahl von Menschen gedacht haben, die glauben, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben. Das waren wirklich viele damals. Nein, nein, sie sagen nicht, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist vergeben werden kann. Das ist klar. Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden. Hat Jesus gesagt. Aber wenn sie jetzt pastoral reden, sagen sie, meine Lieben, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist im Grunde genommen die Weigerung, im Angesicht des Evangeliums Buße zu tun. Aber, und ist das keine frohe Nachricht? Wir können uns in keinem sündigen Zustand befinden, der so groß ist, dass wir ihm nicht durch Umkehr entkommen können. Ich erinnere mich an einen sehr interessante Lektion während meines Studiums in Kampen. Onze professor sprach zu uns über jemanden, die er beraten had. Und diese Dame war unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass sie die unverzeihliche Sünde begangen hatte. Und als onze professor das hörte, dann schrikt man natürlich, wenn jemand so etwas sagt. Maar onze professor war ganz nüchtern Mensch. Als er das gehört hatte, dann gab er einen seiner wunderbaren One-Liners zum Besten. Wenn mich Leute auf die unverzeihliche Sünde ansprechen, also wenn sie meinen, eine unverzeihliche Sünde begangen zu haben, dann sage ich immer, reden wir zunächst einmal über die verzeihliche Sache. Gut, hè? Und das ist im Grunde genommen das, was unser Bekenntnis hier tut. Abschnitt 5. Die Menschen dürfen sich nicht mit einer allgemeinen Buße zufrieden geben, sondern es ist jedermanns Pflicht, sich konkret um Buße für jede einzelne Sünde zu bemühen. Was steckt dahinter? Es hat den Hintergrund, dass die Verderbtheit den ganzen Menschen durchdringt. Also nicht nur ein Teil von uns, nicht nur, sag mal, unser Herz zum Beispiel, sondern auch unser Denken, unser Fühlen und Wollen und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist eine Verdorbenheit, die den ganzen Menschen durchdringt. Und darum ist die Buße für die Westminster wirklich eine radikale Umkehr zu Gott, sodass die Wege Gottes beginnen, unser Leben zu beherrschen. Diese Veränderung, die wirklich eine Frucht des Heiligen Geistes ist, wirkt sich gleichsam im ganzen Leben aus. Und so heißt es dann hier, die Menschen sollen sich nicht mit einer allgemeinen Buße zufrieden geben. Ich höre so manchmal eine allgemeine Buße. So bijvoorbeeld, dann sagen Leute, lieber Herr, im Gebet, lieber Herr, ich bereue alle meine Sünden, bitte vergib mir. Alle? Also, welche? Also, dan macht man eigentlich keine Arbeit damit, keine Aufarbeitung aller Sünden. Nein, es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich konkret um Buße für jede einzelne Sünde zu bemühen, soweit wir dazu in der Lage sind. Dat sage ich nochmals, soweit wir dazu in der Lage sind. Daarom noteert de pastor Robert Murray McSheen, we hebben einige Bücher van hem, de Schottische pastor, Robert Murray McSheen, die had noteerd in zijn Tagebuch, Lieber Heiland, das Gebet hat er zweimal. Lieber Heiland, mach mich so heilig, wie es für einen gerettenden Sünder möglich ist. Mach mich so heilig, wie es für einen geretteten Sünder möglich ist. Wow. Ist es das, was wir wollen? Ist das die treibende Kraft, die hinter unserem Wunsch steht, dem Herrn Jesus zu dienen, dass wir so unbedingt heilig wollen sein, wie es Gott möglich ist, uns zu machen? Oh, meine Lieben, wenn wir das wollen, dann wenden wir uns ganz bewusst von bestimmten Sünden ab. Das ist hier die Motivation. Wie sagt man das auf Deutsch? Wenn du auf nichts zielst, wirst du niemals treffen. Oder? Und das Bekenntnis sagt, das gilt auch für die Buße. Wenn du sagst, Herr, hilf mir alle meine Sünden zu bereuen, und das war es, dann nimmst du dir nicht die Sachen vor, die sich besonders in deinem Leben zeigen. Wenn du nicht sagst, Herr, durch deine Gnade bereue ich diese konkrete Sünde, dann haben die Westminster wenig Hoffnung auf einen wirklichen Fortschritt in der Heiligung. Sei konkret, sagen sie. Konkret in der Buße. Ganz konkret. Und zum Schluss. Ja, ich muss sagen, wieder, Abschnitt 6 gibt wieder eine anti-römische Polemik. Es ist heute Abend für unsere katholische Freunde ein bisschen ein heißen Abend, glaube ich. Und vielleicht ist das hier dann auch der Punkt, an dem ich sagen soll, wenn ich es nicht schon früher gesagt habe. Natürlich ist das für uns schwer zu verstehen. Wir leben in einer Zeit von Dialog und Toleranz. Wir leben in andere Zeiten. Aber sag mal, die römisch-katholische Kirche war für die Westminster nicht nur ein kirchliches Institut mit einer Lehre, sondern ein politisches, das ständig drohte, die Welt zu beherrschen. Es war eine Macht, eine Autorität. Kleines Beispiel, Sie haben sich schon gewundert, was ist das da? Letzten Freitag habe ich Salzburg besucht. Wir bekamen eine lehrreiche Führung durch das Domviertel. Aber es gab so viele Touristen und es war so heiß. Ich sehnte mich nach ein bisschen frische Luft. Also ich beschloss, den Mönchberg bei St. Peter zu besteigen. Und wie herrlich, da oben am Berg war es ruhig. Und interessant, daneben mir war auch ein Vater mit seiner Tochter. Und der Vater machte das Mädchen beim Blick vom Berg auf die Stadt darauf aufmerksam, wie hoch und dominant alle diese Kirchentürme sind und wie niedrig im Vergleich dazu das alte Rathaus. Kirche, Politik. Das war kein Zufall, sondern architektonischer Ausdruck der Machtverhältnissen. Und so war es auch damals für die Westminster. Rom war sozusagen nicht nur als ein theologischer Gegner da. Rom drohte ständig ein politischer Gegner zu werden. Und deshalb unterscheidet die Westminster auch in ihrem öffentlichen Bekenntnis so häufig die Wahrheit des Evangeliums von der römischen Tradition. Also, jetzt Artikel 6. So wie jedermann verpflichtet ist, seine Sünden persönlich Gott zu bekennen, indem er für ihre Vergebung bittet und wenn er sie lässt, Vergebung erlangt, so soll auch derjenige, der gegenüber seinem Bruder oder der Kirche Anstoß erregt hat, bereit sein, durch privates oder öffentliches Bekenntnis die Sorge über seine Sünde denen gegenüber zu bezeugen und Buße zu tun, an denen er gesündigt hat. Daraufhin sollen sie sich mit ihm versöhnen und ihn in Liebe wieder annehmen. Was fällt hier auf im Vergleich mit Rom? Erstens, die Abwesenheit des Beichtstuhls. Du kommst gerade auf den guten Moment, Christina. Es geht um den Unterschied zwischen Rom und Reformation. Erster Punkt, die Reformierten haben keinen Beichtstuhl. Zweitens, die katholische Kirche hat eine spezielle Theologie der Buße. Und das Grundprinzip, mit dem die Westminster das römische Beichtsystem ersetzen, ist, dass private Sünder, auch im private Sünder meine ich, private Sünden, die sind auch im Privaten zu bekennen. Und öffentliche Sünden, also nicht mit einem Priester. Und öffentliche Sünden, damit jemand seinem Bruder oder der Kirche Anstoß erregt, dem geschändeten Bruder zu bekennen. Oder vor der Kirche Christi, wenn die geschmäht worden ist, und so weiter und so weiter. Und bitte, schau den pastoralen Motiv der Westminster an. Sie unterscheiden zwischen einer privaten Sünde, in die ein Bruder verwickelt sein kann, und einer, die einen Bruder öffentlich skandalisiert. Und sie unterscheiden sehr genau, wie damit umzugehen ist. Sie ermutigen uns nicht, alle unsere schmutzige Wäsche vor den Brüdern und Schwestern so zu waschen. Ganz öffentlich. Nein, private Sünden sollen privat bekend werden. Und ohne Zweifel sind sie schon damals Gruppen begegnet wie die Täufer, wie sie im eifrigen Evangelikalismus immer wieder noch auftauchen, Gruppen begegnet, in denen durch den Versuch alle und jede private Sünde, die man haben könnte, vor allem und jedem zu bekennen, viel meer schade als nutzen aangericht werden. Diese Art von Beichten, die einige Leute so wunderbar geistlich erscheint, war nach Ansicht der Westminster nicht biblisch, sondern sehr fragwürdig. Meine Lieben, es ist immer noch aktuell. Zum Schluss, wie wird das jetzt praktisch aussehen, ein reformiertes, privates und öffentliches Bekennen? Es ist interessant, die Aufforderung hier richtet sich sowohl an den Täter als auch an den Opfer. Die Letzten sollen sich mit den Ersten versöhnen und sie in Liebe wieder annehmen. Hören Sie das? Auch die Täter, die Opfer, sollen sich in Liebe mit den Ersten versöhnen, mit den Täter versöhnen. Und sie in Liebe wieder annehmen. Das ist ein guter reformierter Rat, den selbst gute Reformierten leider nicht so leicht in die Tat umsetzen können. Und das muss man natürlich auch ehrlich sagen. Lasst uns beten und damit abschließen. Beten und danken. Vater, wir sind wirklich dankbar, dass du uns durch das Blut deines Sohnes erlöst hast und uns al unsere Sünden vergibst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Barmherzigkeit Christi zu erkennen und die Größe und Herrlichkeit deiner Natur und deines Gesetzes zu sehen, dass wir uns von all unseren Sünden, von jeder einzelnen zu dir hinwenden. O Herr, wir wollen mit dir leben. Wir wollen mit dir in gehoorzaam wandelen. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, das zu tun und unsere Sünde zu hassen und zu bereuen. Und uns an der Erlösung durch Christus zu erfreuen. Herr, danke für diesen Abend und bitte, segne uns, wenn wir versuchen in dieser neuen Woche in deiner Herrlichkeit zu leben und dich in deinem Haus anzubeten. Amen. Meine Lieben, geh in Frieden. Und wenn es noch Fragen gibt,